wir sind zu dritt, das ist der Hubertus Diaz, der Sperma-Produzent, hätte ich beinahe gesagt, und der Andreas Schaper aus Hannover. Den Warren Hill hatte der Hubertus Diaz gekauft. In der geselligen Runde im Surumu hat er dann doch gesagt, Mensch, Leute, ihr beide macht jetzt mit. Und labil wie wir sind, haben wir dann gesagt, ach komm, ja, zu dritt machen wir das einfach.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, es sind schon wieder 2 Wochen rum seit dem letzten Podcast mit Georg Baron von Ullmann. Da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat und dass wir die Ehre hatten, Georg Baron von Ullmann bei uns im Podcast zu haben. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, das Ganze im Archiv nochmal anzuhören. Natürlich auch den Podcast mit seinem Sohn Philipp Baron von Ullmann und alle anderen, die wir schon bei uns hatten. Und es gibt noch einen kleinen Nachtrag zu dem letzten Podcast mit Georg Baron von Ullmann. Wir haben nämlich beide einen wesentlichen Fakt vergessen, als wir aufgezählt haben, wer denn da alles schon so in den Farben im Arc gelaufen ist und weit vorne platziert war. Da haben wir beide irgendwie in Swoop aus den Augen verloren. Aber vielleicht ging es darum, weil wir eben über die Farben von Georg Baron von Ullmann gesprochen haben, die jetzt Philips Farben sind, gelb-blau, und nicht über die Schlenderhahn-Farben. Aber streng genommen hätten wir den natürlich auch erwähnen müssen. Also das war ein Fehler, der uns irgendwie durch die Lappen gegangen ist und den wir dann danach beide gemerkt haben. Aber da mich so viele Leute danach darauf angesprochen haben auf der Rennbahn, muss man das an der Stelle jetzt hier nochmal erwähnen. Wir sind noch nicht in den Sphären, wo es darum geht, dass man den Prix de l'Arc de Triomphe gewinnt, aber wir sind zumindest heute mit einem Mann zugange, der schon das Deutsche Derby gewonnen hat, der den Preis der Diana gewonnen hat, der den großen Preis von Baden gewonnen hat, der mit seinem Pferd schon im Japan Cup gelaufen ist, der 2 Auktionsrennen jetzt am Wochenende gewonnen hat und das innerhalb kürzester Zeit, und deshalb mussten wir natürlich ihn heute einladen. Er ist auch der letzte vom Stall Golden Goal von diesen 4, der uns noch gefehlt hat, und ich freue mich, dass Jörg Mangold heute unser Gast ist. Grüße dich, mein Lieber.
Ja, hallo Sandy, grüße dich auch.
Diese ganzen Erfolge, die ich gerade aufgezählt habe, das klingt so, als wenn du irgendwie ein ganz uralter Rennstallbesitzer bist, der das irgendwie schon seit 80 Jahren oder seit 100 Jahren mit der Familie macht. Aber das ist gar nicht so. Du bist eigentlich als aktiver Part im Rennsport sehr, sehr frisch erst dabei und hast diese ganzen Erfolge eingefahren. Seit wann bist du jetzt wieder, oder seit wann bist du aktiver Rennstall-Mitbesitzer?
Ja, also unser erstes Pferd haben wir erst 2020 gekauft, unser Nanjo. Also ich bin eigentlich ein Spätberufener.
Ja, aber du hast mir in Hannover schon erzählt, dass, wie wir das immer alle so flapsig sagen, ja, der ist ganz neu im Sport und so, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Du warst ja vor vielen, vielen Jahren, und das war tatsächlich an dem Ort, wo wir uns darüber unterhalten haben, in Hannover, richtig Stammgast, ne, auf der Rennbahn.
Ja, kann man sagen. Ich habe in Hannover studiert und damals waren alle 2 Wochen ja auf der Neuen Bult Rennen, und da bin ich immer mit einem Freund hin und da haben wir gewettet. Und von daher habe ich einen Teil meines Studiums mit Wetten finanziert. Ab und an ging es mal schief, dann musste ich vielleicht auch mal Taxi fahren ein bisschen. Aber ich bin seit praktisch in den 80er Jahren regelmäßig in Hannover gewesen. Ich war auch Mitglied im Hannoverschen Rennverein.
Ah, damals. Okay. Und dann bist du nebenher noch, ja, Taxi. Warst du Taxifahrer auch noch?
Ja, während des Studiums musste man das ja irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Und mit dem Wetten hat es ja nicht immer geklappt. Also das war ja so schwer, schön, zu schön, um wahr zu sein.
Musstest du da auch weiße Handschuhe tragen? Ich habe nämlich mal, als ich vom Maschsee, wo ja das Hotel von Gregor Baum ist, dieses Courtyard, als ich da zur Neuen Bult mal gefahren bin, zur Rennbahn, da war ein steinalter, also nicht, dass du auch steinalt bist, aber ein älterer Herr, ein Taxifahrer aus Hannover, und der hat gesagt, früher, da haben in Hannover alle Taxifahrer mit weißen Handschuhen gefahren, weil der hatte nämlich auch welche an, da habe ich ihn drauf angesprochen.
Ja, also ich bin in Hildesheim Taxi gefahren, das ist 30 Kilometer weg, da habe ich weder einen gesehen, der weiße Handschuhe trägt, noch habe ich selber weiße Handschuhe tragen müssen. Ich glaube, dann wäre ich auch als junger Kerl, dann hätte ich, glaube ich, mir einen anderen Nebenjob gesucht.
Der war sowieso gut drauf. Ich hätte den jetzt mal auf Mitte 80 geschätzt irgendwie. Und der hat mir die ganze Zeit irgendwie nur total versaute Witze erzählt. Die sind, also, die wären jetzt hier, glaube ich, auch nichts für einen Podcast. Wobei einer ist ganz nett, aber ich weiß nicht. Ist das hier? Aber ich glaube, wir haben dieses bei Spotify haben wir dieses E davor. Das heißt explicit. Also das heißt, das, was hier geredet wird, ist eh für Volljährige. Soll ich einen von diesen Witzen auspacken? Ich weiß es gar nicht.
Unbedingt.
Hat nichts mit Rennsport zu tun. Also da sitzen zwei Frauen beim Friseur. Wie gesagt, das ist von dem 85-jährigen Taxifahrer, der mich an Gregor Baums Hotel abgeholt hat. Sitzen zwei Frauen beim Friseur und dann sagt die eine zur anderen, ich habe am Wochenende einen riesengroßen Blumenstrauß bekommen von meinem Mann. Dann sagt die andere, oh, da musstest du aber die Beine für breit machen. Und dann sagt die andere wieder, nee, wir haben Vasen zu Hause.
Gut, der ist aber uralt.
Ja,
also.
Ich fand den aber...
Nee, jetzt
schlüpfrig und alt, ja. Jetzt musst du dir die Situation aber vorstellen, mit diesem hochvornehmen 85-jährigen Taxifahrer mit seinen weißen Handschuhen, ja, der irgendwie aussieht wie aus so einem echt schönen Schwarz-Weiß-Film und dann, der Herr, dürfte ich Ihnen einen Witz erzählen? Okay, wir schweifen aber hier schon wieder ab.
Allerdings, ja.
Ja, also das heißt, dann hast du damals dein Studium mit Wetten mitfinanziert. Dreierwetten oder Siegplatz oder was?
Nee, wir haben immer nur Zweierwetten gemacht, immer vier Pferde in Erfolg. Kombination, immer 30 Mark eingesetzt. Damals, so alt bin ich schon, da gab es noch Mark. Und da haben wir immer so 240 Mark, war immer unser Budget bei 8 Rennen in der Regel. Und wenn du zweimal getroffen hast, die Zweierwette, dann hast du das locker drin gehabt, das Geld.
Oh, okay.
Ja, das ist ja heute anders.
Ja, Quoten sind halt schwer vorhersehbar, aber mit Zweierwetten heutzutage noch reich zu werden. Ich habe mir das irgendwann, ich habe früher immer Dreierwetten ganz gerne gespielt und ich habe immer irgendwie so einen krummen Außenseiter, ich bin ja so ein Außenseiterwetter, habe ich immer gestellt. Ja. Und dann so ein halt alle mit dran irgendwie, die man so braucht und wo ich Mumm drauf hatte und natürlich auch ein bisschen die Favoriten. Und ich hatte immer das Pech, dass mir immer diese Heißen dann reingelaufen sind. Also irgendwie dann hat mein 300 zu 10er hat dann gewonnen oder so und dann der 18 für 10er ist dann Zweiter geworden, weißt du, war genau. Ja. Und deshalb habe ich das umgestellt und bin mittlerweile so ein Siegplatzwetter irgendwie.
Ja, also wir haben damals auch eine gute Strategie gehabt, immer den Top-Favoriten, ja, und den größten Außenseiter oder den zweitgrößten Außenseiter, dann haben wir uns einen im Führing ausgesucht, ja, und wenn auf einem Pferd Peter Schürgen drauf saß, der musste immer rein.
Okay.
So, das war unsere Strategie damals.
Ja.
Aber unser größter Knaller war damals, wir haben in der Zweierwette mal, das werde ich nie vergessen, 2000 Mark, da war die Quote 8000 für 10 und da haben wir 2000 Mark bekommen. Und das war natürlich für einen Studenten ein schönes Ding.
Schön mit 2 Mark, mit 2 Mark 50 gespielt, wie man früher
50,
gemacht hat.
Das war früher so, ne?
Ja.
Ja, und dann habe ich natürlich irgendwo, nachdem ich dann von Hannover weggegangen bin, habe ich dann 30 Jahre im Grunde genommen nichts mehr mit dem Rennsport zu tun gehabt. Weil das war ja deine Frage, wie ich da wieder dazugekommen bin.
Das ist gut, dass du uns wieder von Philosophieren über Quoten und flätige Witze erzählen wieder zurückholst. In diese Leitplanken, in denen ich mich hier eigentlich durch die Sendung hangeln muss. Also dann warst du, aber wie hast du dann irgendwann die Lust verloren oder wie kommt das, oder dass du...
Nee, ich bin hier von Hannover weggezogen nach Aalen und Aalen ist so, da ist die nächste Rennbahn Baden-Baden 180 Kilometer, München 200 Kilometer und da habe ich einfach den Bezug verloren, weil die Entfernung eben so weit war. Und man hat dann auch andere Interessen, ja, als Schwabe, dann, heiratet man, baut ein Haus und da hat man mit Pferderennen und so nichts zu tun.
Ja.
Ja, und.
Und dann bist du aber irgendwann, hat sich irgendwie wieder gepackt, dann vor 5, 6 Jahren.
Das war ein Riesenzufall. Ich war 2018 mit meiner Frau und einem Pärchen in München und da waren wir auf der Rennbahn im November. Es war ein furchtbares Wetter. Das war der letzte Sieg der Gruppe 1-Sieg, wo Ikitos gewonnen hat. Und da hat mich das gepackt. Da habe ich erstmal gemerkt, was sich in den letzten 30 Jahren verändert hat. Und da habe ich nämlich auch die Zweierwette gespielt mit dem größten Außenseiter. Und dann gab es 80 Euro.
Oh.
Ja, und dann habe ich gedacht, das ist ein bisschen, das ist aber hier anders geworden. Und letztendlich habe ich dann mal gedacht, Mensch, jetzt wäre ein eigenes Pferd ja auch mal nicht schlecht.
Ja.
So, und dann, da ist der Wunsch eigentlich geboren in München auf der Rennbahn, wo ich gemerkt habe, mit Wetten, das wird nicht mehr so wie in den 1980ern.
Ja, aber wie gesagt, Siegplatz, das ist, da habe ich mich schön mit arrangieren können. Okay, also dann hast du gesagt, eigenes Pferd muss her und dann, wie ging es dann weiter? Das war auf Auktion oder wie?
Ja, wenn du niemanden kennst, ist das erstmal unheimlich schwierig. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Sportwelt abonniert. Hm. Ja, da wusste ich, die kannte ich schon von früher. Und dann war ich mal beim Tag der Gestüte mit meiner Frau auf dem Brümmerhof. Und da habe ich dann den ersten Kontakt eigentlich so gehabt zu der Familie Baum. Und die haben dann ein paar Empfehlungen gegeben. Und dann habe ich mir in Köln umgeschaut. Da sind ja auch viele Trainer. Und dann war mir eigentlich klar, ich möchte eigentlich in Köln bleiben. Die Stadt mag ich. Und dann habe ich eben mit mehreren Trainern gesprochen. Und dann hat eben, haben wir gesagt, Mensch, Henk Rewe, der hatte damals den Wonderful Moon im Stadion in Rubaiyat, die kannte ich, und haben gesagt, komm, gehen wir zu dem Trainer. Ja, aber wie schwer das dann ist, ein Pferd zu bekommen, das war mir damals nicht klar. Ja, weil das war im November, und dann mussten wir noch fast ein Jahr warten, bis dann wieder eine Auktion war, wo wir dann ein Pferd kaufen konnten.
Hm. Ja, klar, gut. Ja. Ausland gibt es noch irgendwie so ein bisschen was, aber
ja, jetzt nicht. Wenn du ganz neu dabei bist, dann kannst du nicht sagen, hast du nicht Deauville oder Tata Sales oder Goffs im Hinterkopf, dann weißt du Baden-Baden, und dann musst du halt warten.
Ja.
Und das hat dann eben bis zur Herbstauktion 2020 gedauert, bis wir dann unser erstes Pferd gekauft haben. Ja, Nanjo. Und ja, der war immer gesund, aber war halt so nicht der Schnellste.
Ja. Ja, aber so ganz, ganz schlecht war der ja nun auch nicht, ne?
Ja, im Vergleich zu dem, was danach kam, schon.
Ja gut, da bist du aber auch vom Glück geküsst worden. Ich schaue jetzt mal gerade mal rein in die, in die Form von Nanjo. Ich habe den gar nicht so wirklich auf dem Schirm. So, also der hat... Ja, immerhin mal in Dresden gewonnen.
Ja.
Und sonst auch nichts.
Das war's.
Sonst auch nichts. Okay. Also, am Ende, sein letzter Start war dann ein Ausgleich 4 Amazonenreiten, wo er 7. von 12 war. Okay, also ich gebe dir recht, dass es jetzt vielleicht nicht zwingend dass der Prototyp eines erfolgreichen Pferdes war. Aber er war schön, auf jeden Fall.
Ja, er war schön Foto. Und er war immer gesund. Das ist auch
das wichtig, ganz wichtig. Hm?
Ja, so. Und dann habe ich mich natürlich nicht abhalten lassen und gesagt zu meiner Frau, also komm, wir kaufen noch ein Pferd. Ja, und dann haben wir 2021 haben wir vom Karlshof eine Stute gekauft, die Zaritza. Und die war dann schon erfolgreicher ein bisschen. Ja, die hat dann schon mal in Le Croix La Roche gewonnen. Mhm. Und dann waren wir in Mailand im Listenrennen. Da hatte ich das Glück, dass der Frankie Dettori auf unserem Pferd saß. Ui. Das ist natürlich Wahnsinn. Der war vor Ort schon für einen anderen Besitzer. Und wir hatten halt Glück, dass er dann frei war. Und dann hat er unsere Stute zum Black Type geführt.
Oh, das also ging ja dann weiter geworden. Schnell, ja.
Das war wirklich dann top.
Und das war dann für Rosenstein Racing, so heißt ja der Rennstall, ne?
Genau, ja, das war für mich alleine, also für mich und meine Frau. Wir hatten am Anfang die Pferde alleine, bis ich gemerkt habe, dass es doch vielleicht in der Besitzergemeinschaft besser und erfolgreicher sein könnte.
Wo kommt der Name Rosenstein Racing her? Ich habe ja immer gedacht, das kommt vom Rosensteinpark in Stuttgart, weil du ja Schwabe bist wie ich.
Ja, das ist so ähnlich. Also wenn ich hier von meiner Terrasse rausgucke, ich wohne ja hier in Heubach, da ist ein Felsen und das ist der Rosenstein.
Ah.
Das ist so ein Gebirge und dann haben wir mal Spaß gesagt, komm, nennen wir den Rennstall Rosenstein Racing, weil ich wollte nicht mit meinem Namen da auftauchen.
Das könnte auch so ein ganz altes Adelsgeschlecht irgendwie sein, die Familie von Rosenstein aus Aalen oder Heubach
könnte
bei Aalen.
Sein. Ja. Ja, ist es aber nicht.
Ist es aber nicht, okay, gut.
Nein.
So, also, und mittlerweile gibt es ja RB Racing, das ist Renello Bloodstock, also Peter Vogt, ne, und Rosenstein Racing. Also, das heißt, die Rennfarben habt ihr da übernommen und macht da jetzt gemeinsame Sache. Und das ist ja, das sind ja die Farben, wo dann am Ende Waldseiner, ne, ich glaube, so spricht man sie richtig aus.
Waldseiner,
genau. Die dann in Dortmund das Auktionsrennen gewonnen hat. Also, das heißt, da macht ihr jetzt immer zusammen. Warum nicht mehr?
Ja, das hat sich so ergeben. Ja, ich bin ja dann, wo ich die Zaritza gekauft habe, da bin ich ja auch dann durch eine gute Fügung zu Liberty Racing gekommen. Mhm. Und diese Verbindung mit Peter Vogt, die ist eigentlich daraus entstanden. Mhm. Ja, das ist eigentlich die Idee von Liberty, ist ja auch, dass sich dann neue Besitzergemeinschaften finden. Und ja, und ich hatte dann mit dem Peter jemanden, der mir einfach auch immer Sachen erklärt hat. Und wir sind dann eben auf der Auktion mal zusammen durchgelaufen, haben die Pferde angeschaut, weil für mich alleine war das schwierig, wenn das Pferd mir rausgeholt wurde aus dem Stall, da war ich immer unsicher, passt der Schritt, passt die Schulter, passt die Stellung der Beine, und da hat er mich so ein bisschen an die Hand genommen, und dann haben wir einfach ja dann das erste Pferd, die Grazia, die haben wir dann zusammen gekauft, 2023.
Die ist aber dieses Jahr, kommt sie noch nicht so wirklich ins Laufen irgendwie, ne?
Ja, die hat die hat immer gesundheitliche Probleme, so ein bisschen, nichts Schlimmes, aber irgendwo so, dann muss man wieder mit dem Training aussetzen. Das ist ein bisschen schade, ja. Das hat, also dieses Jahr haben wir da schon gehofft, dass sie ein bisschen mehr performt, wie es so schön heißt.
Mhm, aber gut, ja. Hat ja schon das Iffezheimer Auktionsrennen gewonnen, da den 100.000er und alles. Also das ist ja. Wirklich...
Also die hat sich finanziert.
Das auf jeden Fall. Also, das heißt, dann haben wir jetzt über RB und Rosenstein Racing schon gesprochen. Und dann natürlich, klar, Liberty Racing. Da hattest du das Glück, weil es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Liberty Racing gibt, wo irgendwie immer jedes Jahr alle mit beteiligt sind. Jetzt gibt es ja sowieso auch mehrere verschiedene. Aber du warst immer irgendwie in diesen richtigen Syndikaten. Also du hast einmal mitgemacht bei Fantastic Moon, ja, und direkt danach auch noch bei Palladium. Also das ist ja schon... Ja. Das muss man ja schon, Chapeau, dass du da gleich in beiden Jahren einen Derby-Sieger mit nach Hause gebracht hast.
Ja, also bei Fantastic Moon, da gab es ja nur ein Syndikat. Mhm. Das erste war ja das mit Assistent. Mhm. Und 21 bin ich da dazugekommen, eigentlich auch durch einen Zufall. Ich habe den Lars Wilhelm Baumgarten also bei der Morgenarbeit in Köln-Weidenpesch mal getroffen. Und dann haben wir noch ein bisschen gesprochen, und dann hat er mir das angeboten. Und da habe ich gesagt, Mensch, ja, komm, Besitzergemeinschaften, das ist so verkehrt nicht, machst du mal mit. Ja, da lernst du Leute kennen, da kommst du ein bisschen rein in den Sport. Dass das natürlich dann mit dem Fantastic Moon so gut läuft, da war ja auch noch, Winning Spirit war ja auch noch dabei in dem Syndikat. Also das war schon richtig gut, ja.
Das hat sich am Ende finanziell dann auch gelohnt für euch alle. Die wurde ja auch teuer verkauft, Winning Spirit. Aber am Anfang muss man ja schon mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ne? Das ist.
Ja, also in dem Jahr, in dem 21er Jahr, da wo ich bei Liberty eingestiegen bin, da hatte ich ja noch alleine die Zaritza gekauft. Mhm. Und dann kam ja noch das Thema mit der Muskoka. Die sollte ja, das ist ja bekannt, die sollte ja dann nicht zu Liberty gehen, weil wegen der Compliance-Geschichte.
Weil Lars die selber gezogen hatte, und er hat gesagt, also wenn ich selber Züchter bin, dann will ich da nicht irgendwie die Leute in eine komische Situation bringen, wenn ich dieses Pferd dann zu einem Liberty-Pferd mache, ne?
Ja, so, und das war natürlich dann, glücklich war da enttäuscht und hat der Lars mir angeboten, komm, dann machen wir es zusammen. Das war mir dann doch alle drei, also ein eigenes Pferd bei Liberty einsteigen und nochmal die Muskoka, das war mir dann zu teuer, und dann hat der Lars irgendwo noch zwei Leute gefunden, den Hubertus Diaz und den Nick Proschwitz, und dann haben wir das eben zu viert gemacht, und da muss ich ja sagen, das war auch eine glückliche Geschichte für mich.
Die waren auch beide bei uns schon im Podcast. Nick Proschwitz, Fußballprofi, und Dr. Hubertus Diaz, Rindersperma-Profi. Ne? So kann man es doch sagen. Damit verdient er doch, glaube ich, sein Geld. Ne?
Macht er, ja. Das hört sich witzig an, aber das ist wohl so.
Ja, ich habe ihn nur zitiert, hat er. Ich zitiere, wenn einer mir irgendwie vorwirft am Ende, dass es heute flätiger ist als sonst, ich zitiere nur andere Leute. Ich bin unbefleckt in meiner... in meiner Gedankenwelt. Okay, ja, und dann, das ist ja das Verrückte. Also jetzt haben wir ja schon von den zwei Derby-Siegern da gesprochen, und dann Muskoka eben noch, ne, die dann den Henkelpreis der Diana gewonnen hat an diesem total verregneten Renntag, und die dann am Ende für 1,3 Millionen sogar noch verkauft wurde in Paris bei der Arc Sale. Also das ist doch so, da muss man sich doch schon irgendwann mal so ein bisschen kneifen, was da so in diesen 5 Jahren, in denen du wirklich aktiv erst im Rennsport bist, was dir da alles passiert ist, oder?
Ja, keine Frage. Ich bin da auch dankbar, und ich habe auch Demut gelernt. Der Lars mit dem Baumgarten predigt mir das immer. dass man demütig sein muss. Und wir reden nur über die positiven Sachen. Es gibt natürlich, gab auch in diesen 5 Jahren auch negative Sachen. Wir haben auch ein Pferd verloren, was uns sehr getroffen hat. Aber letztendlich ist das ja ein Traum, wenn ich hier eingestiegen bin und was ich da in der Gruppe alles erreicht habe. Besser kann es eigentlich nicht mehr kommen.
Ja.
Ja, zweimal in Paris, im Arkenstarter, im Tokio Cup. Also da muss man schon schlucken manchmal und sich da mal vor Augen führen, dass das sicherlich nicht normal ist.
Du hast jetzt ja gerade schon diese Rückschläge angesprochen und ich weiß, dass ihr sehr, sehr nah auch am Pferd dran seid und ich glaube, das war auch so eine Zeit, wenn ich mich an unsere Gespräche erinnere, wo ihr wirklich euch auch überlegt habt, machen wir überhaupt weiter, ne, als das passiert ist.
Genau, also das war wirklich so, wir sind nah an den Pferden, wir sind zwar räumlich weg, aber wir versuchen so oft wie möglich nach Köln zu kommen oder im Olaweierhof hatten wir ja unsere Pferde auch dahin zu fahren. Und meine Frau ist ja auch sehr emotional und das hat uns dann schon mitgenommen, wo dann dieses Pferd nicht mehr zu retten war. Also wenn es nach meiner Frau gegangen wäre, die hätten wir wahrscheinlich aufgehört, aber mir hat's, ich wollte dann weitermachen. Ich habe gesagt, wir können jetzt nicht so aufhören, aber seitdem haben wir kein eigenes Pferd mehr gekauft.
Dann ja, nur noch in diesen Besitzergemeinschaften dann im Endeffekt.
Ja, genau.
Aber deine Frau war ja eigentlich von Anfang an schon immer ein bisschen skeptischer der ganzen Sache gegenüber, ne? Besonders wenn es da so um viel Geld ging und so. Das war ja, glaube ich, schon so, dass es da zumindest schon mal Diskussionen gab, ne?
Naja, wo ich da 2021 Zaritza gekauft habe, Muskoka und beim Liberty war, da hat sie schon mich gefragt, ob ich denn vorhabe, unser Geld in möglichst kurzer Zeit durchzubringen. Ja, also, ja, sie steht schon dahinter, aber sie passt natürlich auch ein bisschen auf und mahnt mich immer, dass, wie sagt sie immer, eine Auktion ist eine Kann-Veranstaltung, mal keine Muss-Veranstaltung. Das ist immer so ihr Spruch, wenn sie mich aufs Auktionsgelände entlässt, ja, weil sie da selber selten dabei ist.
Und dann trifft man sich im Auktionsrestaurant und trinkt eine Flasche Riesling und dann kommt ein neues Pferd bei raus, ne?
Ja, das war nicht geplant, nicht gewollt, aber im Nachhinein war das auch was Spaß macht und auch nicht unerfolgreich ist.
Ja, Riesling Racing, so habt ihr den Rennstall dann auch genannt, ne? Das ist, da sind auch wieder 2 oder 3 Leute mit beteiligt. Wer ist da am Start?
Wir sind zu dritt, das ist der Hubertus Diers, der Sperma-Produzent, hätte ich beinahe gesagt, und der Andreas Schaper aus Hannover. Den Warren Hill hatte der Hubertus Diers gekauft und in der geselligen Runde im Surumu hat er dann doch gesagt, Mensch, Leute, ihr beide macht jetzt mit und labil wie wir sind, haben wir dann gesagt, ach komm, ja, zu dritt machen wir das einfach, wohl wissend, dass so ein Pferd mit der Abstammung, wenn das für kleines Geld eigentlich zu haben ist, dass das ein gewisses Risiko auch in sich birgt. Aber das hat uns nicht abgehalten oder wir sind da nicht abgehalten worden, das zu machen.
Ja.
Ja, und da wurden natürlich schon ein bisschen belächelt auch und das Pferd steht ja nicht ganz gerade, unser Warren Hill, aber wir haben immer an ihn geglaubt und jetzt hat er auch verstanden, was so ein Rennpferd machen muss. Und wenn ich sehe, was der dieses Jahr gemacht hat, ich habe jetzt im Vorfeld von unserem Gespräch, habe ich mal geguckt, also er ist schon irgendwo, ich glaube Nummer 25 oder in der Gewinnsumme in Deutschland, also war schon gut.
Ja, das war sehr gut. Und man hat euch vielleicht deshalb auch ein bisschen belächelt, weil euch ja auch die Tierärzte gesagt haben, lasst bloß die Finger von dem Pferd, ne? Also der hat krumme Beine und ist irgendwie, man sagt dann immer, nicht ganz korrekt. Also die Röntgenbilder waren wohl auch nicht so wirklich toll von dem. Also eigentlich genau das, wo man heutzutage ja extra deshalb die Tierärzte alle hincheckt, dass die einen vor so einem Pferd warnen. Ne? Habt ihr nicht gemacht?
Ja, und seid jetzt wenn es denn so gewesen wäre, wir haben letztendlich die Tierärztin immer hinterher gefragt.
Ach so, okay.
Ja, wir haben ja, also den Warren Hill haben wir einfach ohne Tierarzt gekauft. Ja, und weil wir ja nicht dazulernen, haben wir ein Jahr später, haben wir ja noch ein Pferd gekauft, auch ein Brümmerhofer, den Charleston. Ja, da haben wir auch erst hinterher den Tierarzt drüber gucken lassen. Und sollte man anders machen. Aber wir sind das vielleicht so ein bisschen das Gegenbeispiel von Liberty. Liberty ist da so strukturiert und hochprofessionell und wir sind da eher so ein bisschen unstrukturiert, emotional unterwegs.
Ich fand auch, der hat auch in einem schönen Stil gewonnen. Also ich glaube nicht mal, dass das irgendwie jetzt so das Ende der Fahnenstange bei dem gewesen ist.
Nein, das weiß man natürlich nicht. Er hat jetzt ein 93-Kilo-Pferd geschlagen. Ja, also mit einer Galoppade, da haben wir schon noch Fantasie. Ja, im Grunde genommen sind wir froh, dass wir so ein Pferd haben, was mit der Prognose an den Start überhaupt kommt und jetzt so abliefert. Also wirklich toll. Und wir haben nie, außer Impfungen und so, haben wir nie einen Tierarzt für das Pferd gebraucht.
Krass.
Gar nie.
Ja.
Ja, der hatte keinen Schnupfen, der hatte überhaupt nichts. Ja, der war groß, der war riesig, zweijährig haben wir nicht gedacht, dass man mal an den Start kommt, aber ansonsten ist das Pferd völlig in Ordnung.
Ja, und hat Next Mine geschlagen, der ja irgendwie, ich glaube, drei oder viermal Gruppe platziert schon gewesen ist vorher und selber Auktionsrennen gewonnen hat. Und also das ist schon, ich habe dir ja vorher auch schon gesagt, der ist eigentlich nicht zu schlagen, ne?
Ja, das haben wir auch ehrlicherweise auch nicht gedacht, dass wir den schlagen können. Wir haben schon nach der Trainingsleistung am Montag davor gedacht, also komm, da sind ja drei Pferde mit einem hohen GAG dabei. Wenn wir da eins überholen und an dem Next Mind nicht zu weit weg sind, das wäre ja super schon für uns. Da hätten wir ja schon riesige Freude gehabt, dass der natürlich dann von der Spitze aus das Rennen gewinnt und nachdem er schon eigentlich passiert worden ist von Next Mind, nochmal zurückkommt, also und dann mit einer halben Länge gewinnt, boah, das war schon sehr emotional für uns.
Besonders natürlich für dich, nachdem dann am Ende jeder mitbekommen hat, dass du innerhalb von, ich glaube, 17 Minuten warst, diese zwei Auktionsrennen gewonnen hast. Einmal das in Dortmund mit Waldseiner und dann direkt danach in Hannover das Auktionsrennen mit Warren Hill. Du warst aber sehr, sehr skeptisch. Ich stand ja neben dir, als das Rennen in Dortmund gelaufen ist. Du warst ja in Hannover. Und da hast du die ganze Zeit geschimpft wie so ein Rohrspatz. Oh Gott, warum ist der denn jetzt vorne? Und der soll doch nicht vorne gehen und das wird nichts. Ist das immer so während den Rennen, dass du da so pessimistisch rangehst? Oder? Nee.
Nein. Bloß, wie oft gewinnt ein Pferd von der Spitze aus, wenn es im ersten Rennen letzter war? Also Waldseiner hat ja beim Lebensstart ist er ja letzter gewesen und dann habe ich gedacht, okay, das, wenn wir sie im Feld verstecken und sie wird vielleicht zweite, dritte, vierte, dann wäre ja schon in Ordnung gewesen. Ja. Aber wo sie dann nach vorne gegangen ist, habe ich jetzt nicht gedacht, dass sie das bis ins Ziel durchhält.
Wie hat sich das für dich angefühlt, dann innerhalb dieser Viertelstunde da diese zwei Auktionsrennen zu gewinnen?
Also ehrlich gesagt war mir das fast schon ein bisschen unangenehm, weil das waren ja schon von unserem Rennen in Hannover, waren die Pferde und die Besitzer und teilweise die Jockeys waren ja schon auch im Führing und wir starren auf den Bildschirm, da kann man sich ja gar nicht so freuen, das ist ja auch ein bisschen dann, sagen wir mal, respektlos von dem aktuellen Rennen, aber wie hat sich's angefühlt? Ja, super, ist ja klar.
Ja.
Dass es dann 20 Minuten später das nochmal weiter so geht, ja, was soll man dazu sagen? Ja.
Wir haben jetzt schon über so viele tolle Rennen von dir gesprochen. Wir kommen jetzt mal zu unserer ersten Kategorie, denn ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, welcher dieser großen Siege da für dich das allerbeste bisher war, was du erlebt hast, aber wir werden es gleich rausfinden.
Der schönste Moment.
Ja, der schönste Moment, im Grunde genommen hast du es ja gesagt, ich habe viele schöne Momente, aber der schönste Moment war im Grunde genommen, waren diese 3 Stunden in Hamburg da im Juli 2023. Da haben wir erst mit der Muskoka ein Gruppe-3-Rennen gewonnen. Anderthalb Stunden haben wir mit Fantastic Moon dann das Derby gewonnen und dann nochmal eine Stunde später mit der Orofino das Auktionsrennen. Also mehr geht eigentlich nicht.
Ja.
Ja, das war schon wirklich, der schönste Tag. Den wird man, glaube ich, auch nicht mehr toppen können.
Das heißt, das war wirklich, da sind am Ende toll. Dann bei euch im Wohnwagen die Champagnerkorken geknallt, weil ihr fahrt immer mit dem Wohnwagen auf die Rennbahn. Das finde ich total cool.
Nein.
Naja.
Nein, mit dem Wohnmobil.
Entschuldigung. Oh, sorry. Ja. Oh, Gott.
Großer Unterschied.
Ja, oh je.
Ich stehe gerne in Köln zum Beispiel da an der Rennbahn. Die Atmosphäre gefällt mir auch beim Training dann morgens zuzugucken. Das finde ich einfach toll. Aber in Hamburg da beim Derby-Sieg, Da waren wir ganz normal im Hotel.
Oh, okay. Da habt ihr euch mal mit unser eins herabgelassen, das nicht den Luxus hat, in einem eigenen fahrbaren Heim von Rennbahn zu tingeln.
Ja, so groß ist das Heim auch nicht.
Ach, das ist schon ein ganz schönes Schiff. Also jetzt mal kein Understatement hier. Man sieht es ja immer, es parkt ja schon immer so auf dem Auktionsgelände prominent und so. Also das ist ja, das geht schon kleiner, ne?
Geht kleiner, aber als Schwabe spart man natürlich auch Hotelkosten.
Ja, das auf jeden Fall. Aber kann man sich da so richtig, kann man sich da so richtig schön für die Rennbahn fertig machen und duschen und gibt es da alles oder ist das?
Ja, das ist Duschen, das selbstverständlich kann man duschen, aber wo wir dann auch in Hamburg waren, ein Jahr später, ich sag mal, da hatte ich ein Smoking dabei, meine Frau hatte zwei Kleider dabei, da hatte ich einen Anzug dabei, da stößt man dann irgendwann an seine Grenzen. Ich glaube, dafür ist so ein Wohnmobil nicht gemacht.
Ja.
Ja, aber
das heißt, dann bist du im Smoking und deine Frau Shirin im Abendkleid aus dem Wohnmobil gestiegen.
Ja, wir standen da im Innenraum in Hamburg und haben uns dann fertig gemacht und sind dann, weil da war ja so furchtbares Wetter, haben uns dann über die Smoking-Schuhe und über Schuhe von meiner Frau haben wir so Plastiktüten gestülpt und sind dann übers Geläuf gelaufen mit Smoking und Abendkleid und haben gehofft, dass uns ja keiner sieht, weil die gedacht haben, die spinnen ja irgendwo, und sind dann aber zum Derby-Dinner gegangen.
Ja.
Und wir haben uns ja gesehen, ich war ja auch im Smoking im Johnny B. Goode.
Ja, das hat mich sehr gefreut. Ja, aber das Coole ist ja im Johnny B. Goode, dass man da selbst im Smoking gar nicht auffällt, weil da sind alle Leute so gleich irgendwie am Bartresen, dass das überhaupt, da guckt ja auch keiner blöd. Das ist so, da kannst du ja reingehen, wie du willst. Ne? Das ist die Kneipe gegenüber von der Rennbahn, vom NH-Hotel gegenüber. Also direkt nach dem Derby-Dinner ins Johnny B. Goode. Wie ist dieses Derby-Dinner? Ich werde da ja nie eingeladen. Also ich habe da ja irgendwie, selbst wenn ich da irgendwie moderiere am Derby-Tag und so, keine Ahnung, die lassen mich da irgendwie, wahrscheinlich weil sie wissen, wie es enden wird, lassen die mich da irgendwie nicht mitmachen. Aber ist das, und ich höre von ganz vielen, die sagen, das ist total geil und auch schön, dass sich alle nochmal so schick machen. Und dann höre ich von anderen wieder, dass das total die steife, langweilige Veranstaltung ist. Aber ich weiß es nicht.
Ja. Ich glaube, so die Wahrheit liegt in der Mitte. Hm. Natürlich ist das sehr steif und hanseatisch ist das.
Okay.
Ja, und klar sind viele schicke Leute da. Also für uns war es okay. Ich würde es jetzt nicht nochmal machen. Jetzt haben wir das Derby ja nicht gewonnen. Also ich habe das zweimal jetzt mitgemacht mit meiner Frau. Das war toll. Man lernt da auch interessante Leute kennen und hinterher kann man da so ein bisschen Musik, so Jazzmusik und eine Sängerin, alles toll, aber muss ich auch nicht nochmal haben.
Ja, okay, also dann zweimal Derby gewinnen reicht jetzt erstmal, weil's Derby-Dinner halt jetzt auch nicht so das Highlight ist. Okay, ich habe dich schon verstanden. Wir wollen mal über den peinlichsten Moment im Rennsport sprechen.
Der peinlichste Moment.
Ja, also der peinlichste Moment, der schließt sich nahtlos an den schönsten Moment an.
Mhm.
Ich hatte nämlich an dem Renntag, ich war damals auch noch beim Stall Burg Nahnstein dabei, und wir hatten auch im letzten Rennen einen Starter, und den habe ich total vergessen. Ja, und ich war dann ja in dieser, in der Waage ist ja immer dieser Raum, wo der Hamburger Rennverein die Sieger, wo ein Glas Champagner oder Sekt kriegt. Und ich bin da rausgekommen, und da war gerade das letzte Rennen zu Ende. Und da war der Sascha Smilczek und ein paar Anteilseigner von Burg Nahnstein waren da und waren alle bedröbbelt, weil das Pferd der Pareras Princis, der nur Sechster oder Siebter, glaube ich, war, waren alle ein bisschen bedröbbelt. Der Sascha hat das versucht zu erklären. Und ich komme da dazu und denke, sind denn die alle so traurig? Und dann ist mir eingefallen, oh Mensch, halt, da war ja noch ein Starter, den habe ich total verpasst. Das war mir ehrlich gesagt wirklich peinlich, weil ich das hat mir auch angesehen, dass ich war weder beim Rennen draußen, noch bin ich da auch hingekommen dann. Also das war mir unangenehm, das kannst du dir glauben.
Und du kommst da freudestrahlend, Champagner getränkt aus aus der Gewinnerbude genau, raus.
Genau. Komm da raus mit zwei Gruppesiegen und Aktionsrennsieg und da ist so eine Totenstimmung und ich laufe da drauf zu und habe es einfach vergessen, dass wir da noch einen Starter hatten.
Oh je. Ja. Wie viel Beteiligung hast du denn sonst noch? Also wir haben jetzt Stall Golden Goal, Liberty Racing, verschiedene Syndikate, dann Riesling Racing, dann RB Rosenstein Racing, Burg Nahnstein habe ich jetzt noch erfahren.
Das war's. Okay. Nee, Burg Nahnstein habe ich aufgehört, aber sonst, also die Beteiligung, die du gerade aufgezählt hast, das ist alles und das langt ja auch. Also das ist genug, sage ich mal, für einen Neueinsteiger.
Und bei der Jährlingsauktion habt ihr ja aber mit Riesling Racing jetzt schon wieder gut eingekauft.
Ja, wir sind unserer Linie treu geblieben. Einfach gucken, wer passt uns vom Pedigree, Pferd angucken, möglichst kein Tierarzt drauflassen, der könnte uns ja nur verunsichern und rein in die Auktionshalle und dann eine Summe sagen, mehr bis dahin bieten wir, bis dahin nicht. Und dann haben wir tatsächlich wieder ein Pferd ersteigert, genau, vom Close of Star von El Sur Racing aus der La Estrelita.
Also okay.
Das auch. Ja, mal gucken, was passiert.
Ja, hat der oder die schon einen Namen oder gibt der da jetzt auch irgendwie so einen Alkoholnamen?
Wie kommst du darauf? Also ein bisschen recht hast du. Also er muss mit L anfangen und wir haben uns jetzt für Lugana Lady entschieden.
Ach so, du.
Weil Lugana war schon besetzt, der Name, und das ist ein Wein, der uns gut schmeckt. Und dann haben wir gesagt, komm, dann nennen wir es Lugana Lady.
Ja, und
jetzt hoffen wir mal, dass das bei Deutscher Galopp durchgeht. Heute habe ich die Anfrage gestellt.
Da drücken wir mal die Daumen. Und Warren Hill, der hieß aber schon Warren Hill, ne? Also der
hieß schon Warren Hill, genau.
Ja, ist ja auch ein schöner Name. Weißt du, was Warren Hill ist, wo das herkommt?
Da war ich dieses Jahr schon drauf gestanden. Selbstverständlich
Nein,
weiß
ernsthaft.
Ich das.
Siehst
Doch,
du mal.
Ich war in Newmarket dieses Jahr schon und da waren wir natürlich auch am Warren Hill.
Das ist sehr schön, kann man sehr schön die Gallops beobachten von den großen Trainern und William Haggis und wie sie alle heißen, da noch ein bisschen über die Schulter schauen.
Ja. Wir hatten sogar das Glück, dass wir eine Audienz beim Sir Mark Prescott hatten.
Oh.
Ja, und der hat sich 2 Stunden für uns Zeit genommen an dem Morgen, hat uns alles gezeigt. Mit seinem 40 Jahre alten Auto sind wir dann auch zum Warren Hill gefahren. Und das war also wirklich total beeindruckend.
Standen da bei euch auch so viele Fotografen? Ich fand das total beeindruckend, dass die dann morgens bei der Morgenarbeit dann mit so riesen Objektiven und so, weißt du, irgendwie, ich habe es leider nicht rausgefunden, wen sie da fotografiert haben. Da muss aber irgendein berühmtes Pferd mit dabei gewesen sein, als wir dort waren. Und die haben da auf einmal alle, weißt du, wenn die da so klackern mit ihren Fotodings da. Und dann, als das Lottern vorbeigeritten ist irgendwie, dann sind die auch wieder in ihre Autos gestiegen und sind dann irgendwie weitergefahren. Also irgendwas Besonderes muss da gewesen sein.
Ja. War bei uns jetzt nicht. Also nein, da war gar nichts. Die sind alle in Galopp den Berg raufgegangen, den Warren Hill. Und dann habe ich den Unterschied auch mal gesehen zu Deutschland. Da werden die Pferde einfach nach der Arbeit, dürfen die da mit Reiter einfach mal grasen am Berg. Alles also sehr diszipliniert. Und respektvoll gehen die da mit Pferden um und auch mit dem Trainer. Also das hat mich alles sehr beeindruckt in England, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja, Newmarket ist halt auch cool, weil es halt auch so eine richtige 100% Pferdestadt ist, ne? Wo so selbst auf den Mülleimern da irgendwie ein goldenes Rennpferd ist und was weiß ich, was es da alles gibt. Also das war schon sehr beeindruckend. Und ich hätte fast Holly Doyle an der Kreuzung überfahren, weil die ist einfach über die Straße gerannt. Und das fand ich dann cool, dass es Holly Doyle war, aber uncool, dass ich sie fast überfahren hätte.
Ja.
Passiert. Ja. Meine Güte, ihr geht's noch gut. Tja, ja, gut, dann, und vor allem mit dem Wohnmobil wäre es ja noch, die haben ja auch einen langen Bremsweg, glaube ich, ne? Oder? Ist das schwer zu fahren? Braucht man da einen eigenen Führerschein eigentlich? Ich schon, ne?
Nein, also in meinem Alter, weißt du, ich bin jetzt schon 60, da gilt noch, kannst du noch den alten Dreier nehmen. Das funktioniert schon. Nein, das ist nicht schwierig zu fahren. Ich habe momentan ist meine Rückfahrkamera kaputt, da muss ich immer hinten so ein bisschen schätzen, aber bis jetzt ging alles gut.
Hat man da immer Strom dann und wo kriegt man das dann her, so wenn du da mitten auf der Wiese in der Rennbahn stehst oder am Auktionsgelände?
Du hast natürlich deine Batterien, ich habe jetzt eine starke Batterie, also ich kann auch 5 Tage in Köln stehen an der Rennbahn ohne Strom. In Baden-Baden war ich jetzt 5 Tage von Mittwoch bis Montag ganz ohne Strom gestanden. Ja. Ja, ich habe Solarpanels drauf, also die laden sich bei schönem Wetter, leitet sich die Batterie wieder auf. Also ich mag das. Also mir gefällt das und meiner Frau auch. Und deswegen, klar, irgendwann, jetzt Oktober ist die Zeit, wo meine Frau dann sagt, kannst du alleine fahren oder buch mir ein Hotel. Also ich fahre nicht mehr mit. Das ist dann schon ein Unterschied, aber im Sommer toll.
Also das heißt, Saison Racing Festival ohne Wohnmobil.
Ja, oder ohne Frau, das kommt noch auf.
Wo ist die denn eigentlich heute? Die ist, du hast gesagt, du kannst heute Abend, hast du ein bisschen Zeit, weil sie irgendwie beschäftigt ist, aber du hast nicht mit der...
Ja, die ist, ja? Ja, ihr großes Hobby, die ist beim Singen.
Oh.
Ja, und wenn morgen die Welt untergeht, geht sie heute noch zum Singen.
Ja.
Ja, und deswegen passt das ganz gut, dass ich das Haus heute Abend mal für mich alleine habe.
Ja, so richtig im Chor oder was? Oder?
Ja. Okay. Professioneller Chor eigentlich schon. Die machen das schon sehr professionell und also so jemand wie ich darf da nicht hin und einfach versuchen mitzusingen. Also das, ja. Das geht nicht.
Die können ja mal die Nationalhymne singen bei irgendeinem Grupperennen oder was?
Ja, weiß ich nicht, ob der Chorleiter sich da, ob der das so möchte. Keine Ahnung, das ist ein Künstler, weißt du? Der ist 1,80 und hat Jockeygewicht. So ein Asket. Also ich weiß nicht, ob der das dann.
Mit so einem langen Schal wahrscheinlich auch noch, ne? So stelle ich mir den gerade vor irgendwie.
Auch, genau so. Du hast das richtige Bild vor dir. Ja,
ja okay. Gut.
Aber. Ja, mehr soll man aber auch gar nicht reden jetzt.
Nein. Das, wir wollen nicht den Damenchor Heubach bei Aalen irgendwie jetzt hier zu sehr in den Fokus stellen, negativ. Nein, auf gar keinen Fall. Was machst du eigentlich beruflich? Hätte ich am Anfang fragen sollen irgendwie. Also, weil du scheinst ja zumindest nicht am Hungertuch zu nagen, wenn man sich so viele Pferde leisten kann. Also, mittlerweile verdienst du mit den Pferden ja als einer der wenigen sein Geld. Oder zumindest
das siehst du aber exklusiv. Also verdienen ist relativ. Also jetzt sage ich mal, die beiden Gewinne von den Auktionsrennen, die bringen uns über den Winter. Vom Verdienen kann man da nicht reden.
Ja. Aber ein Viertel von Muskoka, 1,3 Millionen, ist ja, da sind ja 2 Jahre schon mal gesichert.
Aber die Anlaufverluste waren aber auch da.
Okay.
Aber es ist schon in Ordnung, es passt schon. Also es könnte schlimmer sein. Nein, ich bin ja Diplomökonom und habe lange Jahre eine Firma gehabt im Personaldienstleistungsbereich. Mhm. Also Personalvermittlung, Zeitarbeit, Outsourcing-Projekte. Und ich habe jetzt vor einem Jahr aufgehört. Ich gehe noch einmal die Woche hin und gucke nach dem Rechten und helfe beim Übergang.
Warst du nicht auch mal irgendwie im Fußball aktiv als Funktionär irgendwie oder irgendwas? Ne? Habe ich doch auch mal mitbekommen.
Ja, ich war mal Aufsichtsratsvorsitzender vom VfR Aalen, wo wir von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen sind. Hat der Verein sich neu aufgestellt und dann, ich war langjähriger Sponsor und ich habe nicht schnell genug, konnte nicht schnell genug weglaufen und schon hatte ich ein Amt und 3 Jahre hatte ich das und das war wirklich, wirklich stressig. Ja, und haben auch eine Insolvenz gemacht, ja, so eine Planinsolvenz, damit der Verein schuldenfrei ist, also so ein Fußballverein in den unteren Klassen, wo es auch um viel Geld geht, aber die Einnahmen immer wackelig sind, also das ist schon nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig.
Ja, das heißt aber, hat ja dann ganz gut gepasst, dass du dann mit Stahl Golden Goal und Nick Proschwitz sogar noch als Fußballprofi, da hatte er ja auch so ein paar Schnittmengen. Lars Wilhelm Baumgarten war ja auch viel aktiv mit Fußballern und so, das hat er dann schon, hatte ja schon ein paar Themen, ne?
Ja, klar. Das Witzige war, den Nick Proschwitz, den wollten wir mal nach Aalen holen. Da waren die Gespräche schon weit fortgeschritten.
Ja.
Ja, aber haben wir dann das vom Finanzvorstand nicht das Go bekommen.
Der war zu teuer.
Aber daher war mir der war gar nicht zu teuer, aber die waren nicht risikobereit genug. Das hören die ja Gott sei Dank jetzt nicht. Aber von daher kannte ich den Namen Nick Proschwitz schon und dann war das natürlich eine lustige Anekdote, dass ich mit dem Spieler, den wir nicht bekommen haben, ein paar Jahre später das Stutenderby gewinne.
Ja.
So kann es im Leben manchmal laufen.
Was ist schöner, Fußball oder Pferderennen?
Kann man nicht vergleichen. Ich bin natürlich Pferderennen, Sandy, da könnte ich dich auch fragen. Du bist ja im Fußball aktiv. Ja, was ist für dich schöner?
Ich wollte eigentlich, dass du jetzt wie aus der Pistole geschossen Pferderennen sagst, damit ich sagen kann, das war doch ein schönes Schlusswort und das war unser heutiger Gast Jörg Mangold. Jetzt fängst du an, mich hier in irgendeine Diskussion zu verwickeln irgendwie.
Ja, pass auf, du hast noch mal eine Chance, weil wir haben die Charity-Wette noch gar nicht gemacht.
Oh mein Gott, das habe ich einmal bisher vergessen. Bei den ausländischen Gästen machen wir das ja nie, weil die kennen sich eh nicht mit aus mit den ganzen Rennen, die wir da so anbieten. Ja. Und ich habe es bei Dennis Schirgen damals auch vergessen, da siehst du mal. Meine Güte. Schande über mein Haupt.
Die Charity-Wette.
Du hast aber gut aufgepasst. Dann wirst du jetzt sicher auch wissen, was du spielen möchtest, ne?
Ja, selbstverständlich, Sandy.
Sehr gut.
Natürlich ein Pferd, wo ich Bezug zu habe. Wir nehmen den Kairos von Liberty Racing. Platin, 24. Im Derby. 50-50.
So, dann muss ich mal gucken. Nicht Chiefland. Bist du da auch beteiligt bei Chiefland?
Nee, bin ich nicht beteiligt.
Okay, dann verstehe ich, dass du wir aus...
Deswegen nehme ich Kairos.
Ja, okay. Also 50-50. Ich muss hier mich mal gerade einloggen. So, das wären 1.540 Euro. Der steht nämlich 25 für 1 Sieg und 5,80 Euro Platz. Man kann also jetzt schon das deutsche Derby bei pferdewetten.de bespielen. Und wenn man noch weitere Pferde hat, die da noch nicht in dem Wettmarkt drinsteht, einfach Mail oder Kontaktformular pferdewetten.de und die hauen dann die neuen rein. Das heißt, da muss es also schon jemand aus eurer Clique gegeben haben oder jemand anders, der diesen Kairos schon mal angefragt hat. Und 25 für 1, das ist eine ordentliche Quote. 1.540 Euro würde es für den guten Zweck geben. Den Einsatz zahlt natürlich pferdewetten.de und wenn es ein Gewinn ist, dann geht das an die krebskranken Kinder und ans Kinderhospiz über den Hand-in-Hand-Cup. Das ist ja das größte Amateur-Hobby-Fußballturnier, die ihren gesamten Erlös an die Kinder spenden und da ist pferdewetten.de mit sportwetten.de großer Sponsor und beteiligt sich dann durch diese Charity-Wette auch noch dabei. Das ist sehr gut. Dann haben wir jetzt eigentlich schon mal. Was ist der nächste Starter, wo du beteiligt bist irgendwie?
Das ist noch gar nicht ganz klar. Du weißt ja selber. Also wir haben im Winterfavoriten noch jemanden. Wir haben die Valzaina. Die ist jetzt im Auktionsrennen in Dortmund. Ist die noch genannt. Und in der Winterkönigin, das muss man auch sehen. Und dann, ja, also das wird wahrscheinlich der nächste Start sein. Ja, aber du weißt ja selber, wie das ist. Der Plan ist so und manchmal sieht die Realität dann doch anders aus.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, wünschen weiterhin Hals und Bein und es hat mich unheimlich gefreut. Und jetzt frage ich dich nochmal, was ist denn schöner, Pferderennen oder Fußball?
Ja, klang ganz klar Pferderennen.
Ah ja. Das war doch gar keine Überlegung wert. Das war ein schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Jörg Mangold. Und viele, viele Grüße an deine singende Frau Shirin.
Das werde ich ausrichten. Vielen Dank, Sandy. Und dann bis bald auf der Rennbahn.
Bis bald auf der Rennbahn. Das war also Vollhorst für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Hals und Bein natürlich gehört ja auch dazu. Und wenn ihr Lust habt, dann bewertet die Sendung doch im besten Fall positiv bei eurem Streaming-Dienstleister der Wahl. Denn umso besser dieser Podcast bewertet wird, umso weiter oben wird er gerankt. Also das heißt, wird er auch Leuten angezeigt, die gar nicht danach gesucht haben. Und vielleicht finden wir so ja den einen oder anderen neuen Rennsport-Fan. Das wäre doch für alle gut. Ganz lieben Dank, ciao, tschüss und auf Wiederhören.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.